Free FM.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz Podcast der internationalen Stadt Ulm hier bei Radio Free FM. Jeden Montag um 15 Uhr haben wir ein Thema und haben wir selbstverständlich auch Gäste als Experten eingeladen. Heute haben wir ganz besonders viele Gäste. So viele Gäste auf einmal hatten wir bei unserem Podcast noch nie gehabt. Wir reden heute mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, mit dem Landesverband, und wir haben gleich vier Gäste. Wenn Sie sich vielleicht einfach mal vorstellen können, und obwohl gestern der Weltfrauentag, fangen wir mit dem Herrn an.
Mein Name ist Andreas Hoffmann-Richter. Ich bin Pfarrer und Beauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg für die Zusammenarbeit mit Sinti und Roma in Baden-Württemberg.
Dann haben wir die Frau Bächle.
Ja, hallo, mein Name ist Melanie Bächle. Ich arbeite beim Verband der Deutschen Sinti und Roma beim Landesverband Baden-Württemberg und bin seit Januar in dem Pilotprojekt Refit angestellt am Standort in Ulm.
Sehr schön. Dann hatten wir noch die Frau Kempfelia.
Ja, hallo, mein Name ist Jessica Kempfelia. Ich bin seit letztem Jahr im Juli beim Verband Deutscher Sinti und Roma als wissenschaftliche Referentin angestellt und koordiniere das Projekt Romnocare, ein Ort der Begegnung, des Gedenkens und des Lernens über den Völkermord an Sinti und Roma Europas.
Und last but not least ist noch die Frau Rüsing dabei.
Hallo, ich bin Iris Rüsing und ich arbeite neben meiner Tätigkeit als Referentin des Vorstands im Landesverband auch mit im Projekt Lernort, für das auch Frau Kempfelia arbeitet, und bin da zuständig für das theaterpädagogische Angebot.
Sehr gut, dann haben sich alle vier vorgestellt. Wir beginnen jetzt einfach mal. Meine erste Frage geht an den Herrn Hoffmann-Richter. Herr Hoffmann-Richter, letztes Jahr wurde ja die Zweigstelle vom Verband Deutscher Sinti und Roma Landesverband Baden-Württemberg in Ulm eröffnet. Können Sie ganz kurz dazu sagen, wie kommt es überhaupt dazu? Was sind da so die Hintergründe? Gibt es das in jeder Stadt oder ist es was Besonderes, dass wir das jetzt auch in Ulm haben? Können Sie ein bisschen was zu den Hintergründen bitte erzählen?
In der Nachbarschaft von Ulm gab es im Mai 2019 einen Brandanschlag gegen Roma-Familien in dem Ort Erbach-Delmensingen. Es hat sich gezeigt, es ist nötig, gegen Hass und Gewalt vorzugehen und auch eine Bildungsarbeit aufzubauen.
Und dann haben Sie gesagt, Sie können Sie dann so frei in Baden-Württemberg wählen, wo Sie Ihre Schwerpunkte legen. Ist es dann kein Problem zu sagen, wir machen einen Standpunkt in Ulm, oder wollten Sie schon immer in Ulm ein bisschen Gewicht reinlegen?
Ja, ich arbeite schon seit 22 Jahren in der Beratung von Sinti und Roma neben meinem Schwerpunkt der Bildungsarbeit für die deutsche Mehrheitsgesellschaft zum Abbau der Vorurteile, zum Abbau von Antiziganismus. Und das hat sich dann nahegelegt, weil ich hier in der Nähe wohne und auch in der Begleitung und Nacharbeit dieses Brandanschlags mit dem Landesverband kooperiert habe. Da gab es dann Gespräche, ob es nicht sinnvoll ist, hier in der Region auch eine Beratungsstelle zu eröffnen, zumal Mannheim ja auf der anderen Seite des Bundeslandes sich befindet und der Anweg immer sehr weit ist.
Mhm. Gibt es also nur in Mannheim noch einen Baden-Württemberg, einen Landesverband?
Na, es gibt nur den einen Landesverband Baden-Württemberg, der mit Sitz in Mannheim.
Und für, also Niederlassungen haben Sie jetzt keine weiteren, außer jetzt in Ulm?
Als Beratungsbüro ist das nur die erste Außenstelle. Vielleicht gibt es später weitere. Das werden wir dann sehen im Laufe der nächsten Zeit.
Okay, sehr schön. Dann freuen wir uns, dass wir sozusagen die erste Außenstelle sind und außerhalb von Mannheim. Herr Hoffmann-Richter, was sind denn so die Schwerpunkte in der Beratungsstelle? Was ist denn die Aufgabe einer dieser Beratungsstelle? Was machen Sie da ganz konkret?
Im Diskriminierungsfall können sich Sinti und Roma an die Beratungsstelle wenden. Wir kooperieren dann auch mit Videokonferenz mit den Mitarbeitenden des Hauptbüros in Mannheim. Wir machen Bildungsarbeit in Schulen in der Region. Wir führen Vorträge durch. Wir versuchen an runden Tischen regional und lokal zum Abbau der Vorurteile beizutragen und die gleiche Teilhabe von Sinti und Roma anzustreben.
Gab es dann vorher in Ulm niemanden, der dieses Thema sich angenommen hat? Weil ich meine, es gibt ja so Ausgrenzung, Rassismus, Extremismus gibt es ja auch. Ist es deshalb nötig, extra für Sinti und Roma was zu machen, weil die anders gefährdet sind? Oder hat es bislang jemand anderes mitgemacht? Oder war das einfach ein ganz vernachlässigtes Feld hier bei uns in Ulm?
Also wie gesagt, vorher heißt vor mehr als 22 Jahren, weil ich so lange hier schon tätig bin. Aber es ist tatsächlich so, dass leider auch in Zusammenhängen, wo man denkt, die Menschen sind sensibel, die Badenden sind sensibel, die Vorurteile wie sonst in der Bevölkerung auch da sind und Sinti sich nicht gleich behandelt sehen.
Können Sie mal ein, zwei so Beispiele geben, was so oftmals rankommt? Was ist so der Alltag bei Ihnen? Womit wenden sich die Geschädigten an Sie? Oder kann man das so pauschal schwer sagen? Sind die Fälle alle sehr unterschiedlich?
Es gibt zum Beispiel unfaire Behandlung durch Lehrer. Dann werde ich gebeten, mitzukommen zum Elterngespräch. Die Eltern bitten mich, mitzugehen. Oder Mobbing unter Schülern oder Ausgrenzung, also zumindest subjektiv empfundene Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt. Und das ist dann zu klären. Wenn es um Sozialwohnungen geht, gehe ich dann manchmal auch mit zur UWS in Ulm.
Okay, sehr gut. Soweit mal unsere Beratungsstelle. Die gibt es jetzt seit wie lange genau?
Seit Herbst letzten Jahres, das ist noch sehr jung, das Büro.
Und jetzt erstmal auch ein bisschen ausgebremst, weil Sie in Anführungszeichen wie alle anderen ja nur digital zunächst jetzt tätig sein können, wie es jede andere Beratungsstelle auch, denke ich mal, ne?
Es kommt darauf an, ob Sie das Telefon als digital verstehen. Das meiste läuft zurzeit per Telefon. Und das lief es auch die letzten über 20 Jahre schon.
Okay, das heißt, es war keine große Umstellung.
Das ist praktisch offiziell geworden. Und
Sehr gut. Dann kommen wir mal zur Frau Bächle. Sie arbeiten in dem Refit-Projekt. Können Sie erst mal das Projekt vielleicht vorstellen? Ist es ein Projekt, was wir hier nur in Ulm haben? Oder ist es ein Landesprojekt? Und was ist es überhaupt?
Ja, sehr gerne. Ist immer gar nicht so einfach, ein Projekt kurz und knapp vorzustellen. Ich versuche es einfach mal. Das Projekt REFIT, also regionale Förderung und Inklusion, ist ein besonderes Projekt, weil es ein gemeinsames Projekt vom Landesverband gemeinsam mit der Stadt Ulm ist. Aber es findet in dem Fall nicht nur in Ulm statt, sondern noch in drei anderen Kommunen, nämlich in Mannheim, Stuttgart und Freiburg. Das heißt, REFIT wird gleichzeitig in vier verschiedenen Kommunen in Baden-Württemberg durchgeführt. Und das Projekt ist durch die Arbeit der Beratungsstelle für die gleichberechtigte Teilhabe, die es ja in Mannheim und jetzt, wie der Andreas Hoffmann-Richter gerade gesagt hat, auch seit letztem Jahr in Ulm gibt, entstanden. Und die Erfahrungen aus der Beratungsstelle führten eigentlich zum REFIT-Projekt, weil die Beratungsstelle festgestellt hat, sie berät mittlerweile nicht nur auf individueller Ebene, sondern es finden auch vermehrt Anfragen von Kommunen und Behörden statt. Also es werden vermehrt Anfragen gestellt im Umgang mit zugewanderten Roma. Und dadurch ist das Projekt entstanden, weil klar wurde, es ist eben nicht nur ein Bedarf an individueller Beratung da, sondern auch institutionelle und kommunale Akteurinnen und Akteure suchen nach Handlungsmöglichkeiten, also auf einer strukturellen Ebene. REFIT ist kein, sagen wir mal, typisches Projekt für Sinti und Roma, sondern es ist ein deethnisierendes Projekt. Das heißt, es wird nicht über soziale oder ethnische Probleme geforscht, sondern es geht uns darum, auf kommunaler Ebene Strukturen zu verbessern und auch langfristig gute Bedingungen zu schaffen. Die Frage, die wir uns im Projekt stellen, ist im Prinzip, wie schaffen wir es als Verband, die Stadt Ulm, in dem Fall die Kommune, darin zu unterstützen, ihre Regelangebote für die Zielgruppe zugänglicher zu machen. Also es gibt viele Angebote, die bestehen. Manche werden mehr, manche werden weniger angenommen. Da gibt es wie immer unterschiedliche Gründe für, aber ein Teil der Gründe liegt sicherlich auch auf der strukturellen Ebene und da wollen wir ran. Also es geht uns nicht darum, Doppelstrukturen aufzubauen, sondern es geht uns darum, die vorhandenen Angebote barriereärmer zu gestalten und auch in Bezug auf Antiziganismus zu beleuchten und am Ende diese Brücke zu bauen. Das ist so ein Stück weit REFIT und es ist ein Pilotprojekt, hat jetzt im Januar gestartet, also ist auch noch ganz neu, auch in allen Kommunen jetzt im Januar erst gestartet. Und es passt vom Zeitraum her auch total gut, weil letztes Jahr im Herbst hat die EU-Kommission Rahmenstrategien verabschiedet für die Gleichberechtigung, Inklusion und Partizipation von Sinti und Roma, die jetzt auf nationaler Ebene auch umgesetzt werden sollen von 2020 bis 2030. Und REFE setzt einen kleinen, wirklich kleinen Teil von diesen Richtlinien auf kommunaler Ebene um. Und das macht sich auch dadurch bemerkbar, dass das Projekt vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg gefördert wird und auch gleichzeitig noch wissenschaftlich begleitet von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg.
Sie wenden sich also nur an die Stadt Ulm. Das ist quasi Ihr Auftrag, also nicht Ihr Auftrag, aber dieses Projekt wendet sich an die Kommune ausschließlich.
Genau, also ich bin beim Standort Ulm für Ulm zuständig und arbeite da ganz eng mit Akteurinnen und Akteuren in der Stadt zusammen, die auch beim Aufbau jetzt dabei sind und Türen öffnen und gucken, welche Akteurinnen und Akteure sind wichtig in dem Bereich, wen müssen wir alles mit ins Boot holen.
Konnten Sie schon so einen kleinen Eindruck verschaffen, obwohl es ja noch nicht so lange jetzt läuft, das Projekt, wie Sie in Ulm aufgestellt sind? War da ein Berg Arbeit? Sind schon gute Strukturen vorhanden oder wo wollen Sie da vor allem andocken?
Also es gibt auf jeden Fall schon viele Strukturen, es gibt auch viele gute Strukturen. Wir sind gerade noch so ein bisschen dabei, Bedarfe zu analysieren und das wird sich auch noch ein bisschen hinziehen, weil zum einen stehen wir am Anfang, aber zum anderen ist es einfach ein partizipatives Projekt und es ist ein prozessorientiertes Projekt. Also wir gucken, was ist vorhanden und das geht Stück für Stück. Mit Corona ist es auch nicht so viel einfacher als sonst, ne? Also man muss längere Wege gehen manchmal. Gremien finden digital statt, da müssen wir irgendwie gucken, wie wir in den verschiedenen Bereichen Ansprechpartnerinnen und Partner finden. Das lässt sich im Moment gut an. Wir werden da weiterarbeiten und dann gucken, was in einem Jahr alles passiert und was wir alles aufdecken können und gucken können. Also es ist ein sportliches Ziel in einem Jahr, aber ich glaube, in einem Jahr kann man ziemlich viel erreichen und ziemlich viel Bedarfe auch analysieren.
Wo sind denn so die Hauptherausforderungen, die Sie erwarten, auch wenn wir in die Zukunft gucken, aber wo schätzen Sie, ist die Hauptproblematik, die auf Sie zukommen wird?
Ich glaube, dass es eine Herausforderung wird, alle Bereiche, alle Akteurinnen und Akteure mit ins Boot zu holen, weil es sehr breit gestreut ist. Also in Ulm haben wir den Bereich Bildung als Hauptschwerpunkt gelegt. Also wir sind dabei, mit Schulen irgendwie auch in Kontakt zu treten. Aber es sind einfach sehr, sehr viele Akteurinnen und Akteure, die mit ins Boot geholt werden müssen. Ich glaube, das ist die erste Herausforderung, die sich stellt, die alle mitzunehmen und zu gucken, welche Bedarfe gibt es, was sieht die Kommune, was sieht die Sinti und Roma-Community, also alles zusammenzubringen und dann gemeinsame Handlungsempfehlungen auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das wird die Herausforderung.
Wie schaut dann der Idealfall hinten raus aus? Wann sagen Sie, jetzt habe ich den vollen Erfolg gehabt? Skizzieren Sie mal ein Idealbild am Ende.
Ein Idealbild ist für mich, wenn wir jetzt in einem Jahr geschafft haben, die Bedarfe wirklich herauszuarbeiten und sehr konkrete Handlungsempfehlungen haben und die dann auch in Zukunft umgesetzt werden. Also es ist nicht damit getan, dass wir in einem Jahr jetzt viel auf die Beine stellen, sondern es muss auch langfristig was passieren. Und ich glaube, dann zu gucken, wie man das langfristig und nachhaltig umsetzen kann, was wir erarbeitet haben, das aber wenn wir an dem Punkt in einem Jahr sind, dass wir da konkrete Sachen haben und auch die Kommune weiß, wie sie weiterarbeitet und was sie da weiter aus diesem Projekt rauszieht für sich und positiv in die Zukunft gestaltet, dann würde ich sagen, haben wir einen vollen Erfolg.
Und nachhaltig wird es deshalb, weil Sie eben nicht irgendwas anbieten nur, sondern weil Sie wirklich strukturell der Stadt Ulm Beratungstipps geben, sagen, hier und hier müsst ihr dauerhaft an den Strukturen was ändern und nicht einmalig jetzt irgendwann mal kurz was anbieten, sondern es wird fest verankert in dann irgendwelche Handlungsempfehlungen, die Kommune dann eins zu eins in ihre Konzeption umsetzen soll.
Genau, also es geht uns nicht darum, einzelne Angebote zu machen in diesem Jahr, dann verpufft das alles. Also das wissen wir von anderen Angeboten oder in sämtlichen Bereichen. Wenn man einmal eine Schulung durchführt, dann ist es schön für die Teilnehmenden, die an dieser Schulung teilnehmen. Aber im nächsten Jahr sitzen da vielleicht wieder andere Personen. Also es muss was Längerfristiges und was Wiederkehrendes sein. Also mit einer Schulung ist es nicht getan. Dafür sitzen viele auch Vorurteile, das Thema Antiziganismus sitzen zu fest in der Mehrheitsbevölkerung, dass man mit einer Schulung, das kennen wir von uns selber, hat man die Welt noch nicht verändert und nicht einen komplett anderen Blick auf die Welt.
Aber Sie legen die Grundlagen bei der Stadt Ulm sehr schön. Kommen wir nochmal zum Herrn Hoffmann-Richter, kommen wir nochmal zu etwas eher Theoretischem im Hintergrund. Es gab eine Bildungsstudie, Romnokea heißt sie, Haus für Bildung, Kultur und Antiziganismusforschung, die jetzt kürzlich vor ein paar Wochen erst veröffentlicht worden ist. Können Sie uns nochmal ganz kurz was über diese Studie, über den Hintergrund dieser Studie sagen, was da so die Erkenntnisse sind von dieser aktuellen Studie?
Ja, zunächst mal ist es eine Studie, die von Sinti und Roma selber durchgeführt wird. Die Interviewpartner sind selber Betroffene, denn Diskriminierte erleben leider oft eine Verdrehung durch Außenstehende. Deswegen war es wichtig, dass die Interviewenden selber auch Sinti und oder Roma sind. Das macht dann einen Unterschied auch für das Vertrauensverhältnis und für das Verständnis beim Interview. Es wurden über 700 Interviewpartnerinnen und Partner gefragt zur Bildungssituation und dem Umfeld, das eine Rolle spielt für die Bildungssituation. Und das ist die zweite Studie dieser Art. Die erste fand 2011 statt, die erste Umfrage. Es hat sich einiges verändert. Es gibt Erfreuliches und es gibt auch Dinge, die leider noch nicht so gut sind, wie man sich das wünscht, noch lange nicht. Ich nenne ein paar wenige Beispiele. Es gab einen Prozentsatz von Sinti, die gar nicht die Schule besucht hatten 2011. Inzwischen ist es so, dass 100% der Befragten sagen, dass sie die Grundschule besucht haben. Das ist eine deutliche Verbesserung. Verbessert hat sich weiter auch, dass 62% inzwischen angeben, dass ihr eigenes Kind in die Kita geht. Das war vorher deutlich weniger. Auch da ist noch viel Luft nach oben, wenn es bisher 62% sind. Aber das wirkt sich natürlich auch aus auf den Bildungsweg, wenn man in der Kita war. Leider ist es noch so, dass 33% der Befragten in allen Altersstufen ohne Schulabschluss sind. Das sind vor allem die Älteren, die zum Teil noch aus der Generation stammen, die Schulverbot hatte in der Nazizeit oder dann Kinder von denen in den ersten Nachkriegsjahren. 37% haben leider nur einen beruflichen Abschluss. Das ist sehr wenig. Und Abiturienten sind inzwischen, haben sich vervierfacht, aber es sind nur 15%. Und beim Hochschulabschluss sind es nur 4%, die den Hochschulabschluss haben von den Befragten. Also nehmen wir mal Abiturientenrate, da stehen 15% bei Sinti und Roma zu 40% in der Mehrheitsbevölkerung. Da ist noch viel zu tun. Aber es ist deutlich jetzt in dem Trend von 2011 bis 2021, dass in den 10 Jahren ganz deutlich die Eltern mehr Wert auf Bildung legen, dass sie die Kinder schon früher in die Kita und in die Grundschule bringen. Und auch zeigt sich, dass diese Erwartungshaltung wieder positive Wirkung für die Abschlüsse hat. Eine weitere Sache, die in den 10 Jahren geschehen ist, ist eine Gründung eines Fonds, den Sinti selber gestiftet haben, Hildegard Lagrens Stiftung, und sie unterstützen die Hausaufgabenhilfe oder die Förderung, Bildungsförderung von anderen Sinti und Roma. Man hat jetzt festgestellt, dass ein Unterschied von fast 30% besteht im Erfolg und in den Abschlüssen zwischen denen, die so ein Angebot wahrnehmen und denen, die das nicht machen. vielleicht mal so weit in Kürze ein paar Schlaglichter.
Klingt doch aber schon mal ganz positiv, auch wenn man natürlich noch nicht beim 1:1 adäquat zur Landesbevölkerung zum Durchschnitt sind, ist doch im Vergleich zu der anderen Studie von 2011 eine deutliche Steigerung zu sehen. Und da kann man dann doch schon resümieren, dass man auf dem richtigen Weg auf alle Fälle ist.
Ja, und wir brauchen natürlich da auch die Mitarbeit der Städte und des Kultusministeriums, der Landesregierung. Das ist auch eine Verbesserung, die inzwischen stattgefunden hat. Also es gibt ja den Staatsvertrag inzwischen und es gibt Lehrerfortbildung inzwischen. Es gibt die Forschungsstelle Antiziganismus an der Uni Heidelberg, die Stelle für Antiziganismusprävention an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und weiteres. Also wir haben erfreuliche Kooperationen inzwischen.
Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Kommen wir jetzt nochmal zu einer direkten Umsetzung. Kommen wir zu der Frau Kempfelja. Sie bauen einen außerschulischen Lernort auf beim Verband Deutscher Sinti und Roma. Frau Kempfelja, könnten Sie dazu was erzählen, was da dahinter steckt, was die Idee ist?
Ja, sehr gerne. Vielleicht darf ich auch noch vorausstellen, dass wir ja derzeit auch gefördert sind von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Da gibt es ein Programm, das nennt sich Jugend erinnert. Und in dieser Förderlinie sind wir eben mit drin und sind noch bis 31. Dezember 2022 gefördert. Das ermöglicht es uns natürlich auch, auf verschiedene Ziele hinzuarbeiten. Das eine ist natürlich, die Geschichte der Minderheit der Sinti und Roma aufzuarbeiten, mit Schwerpunkt natürlich Nationalsozialismus, aber auch was davor war und was danach, was auch mit unserer Gegenwart heute zu tun hat. Und das andere ist natürlich eine starke pädagogische Arbeit. Das bedeutet, wir haben das Ziel, auch neue Vermittlungskonzepte auszuprobieren, also pädagogisch auch neue Wege zu gehen, die sich ein bisschen abgrenzen von den Vermittlungskonzepten, die derzeit oder in der Vergangenheit vor allem historisch in der historisch-politischen Bildung angesetzt waren. Und natürlich ist unser Herzstück, sage ich jetzt mal, ist der Austausch und die Begegnung für junge Menschen auch mit Personen aus der Minderheit, weil wir da natürlich sehen, wenn man natürlich jemanden kennenlernt, wenn man da diesen Austausch und diese Begegnung schafft, dann kann man auch erst damit anfangen, jemand für Vorurteile und Diskriminierung zu sensibilisieren. Also das ist so unser Ansatz. Das alles natürlich mit dem Ziel, dem wachsenden Antiziganismus entgegenzuwirken, was wir ja auch in der aktuellen Medienberichterstattung auch immer wieder, auch in den letzten Wochen aufstößt. Zielgruppe sind natürlich bei uns vor allem junge Menschen. Das heißt, klassischerweise Schulklassen, dass uns Schulklassen besuchen aus allen Schularten, allen Stufen. Hauptsächlich denke ich, das Thema Nationalsozialismus und die verschiedenen Opfergruppen werden natürlich mehr in der Sekundarstufe behandelt. Aber wir möchten auch, grüßen es auch herzlich, wenn Berufsschulklassen uns besuchen oder auch Vereine zu uns kommen. Das, ja, alles, wo sich junge Menschen angesprochen fühlen, die dürfen uns gerne besuchen, sei es für mehrstündige Besuche oder auch, wir bieten auch an, dass wir auch Projekte mit den Schulen machen, ob es Projekttage sind oder Projektwochen. Also da ist unser Angebot sehr breit aufgestellt im Moment.
Wo findet man Sie denn?
Ja, wir sitzen in Mannheim. Genau, im Verband Deutscher Sinti und Roma.
Also müssen wir quasi über den Landesverband den Kontakt aufnehmen. Jetzt hatten wir ja gerade letzte Woche die Frau Dr. Nicola Wenge vom Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg. Gibt es da Überschneidungen, gibt es da Ergänzungen oder ist es was gänzlich anders oder wie können Sie das denn abgrenzen zu der Arbeit von dem Dokumentationszentrum, das man hier in Ulm natürlich kennt?
Ich würde sagen, also Überschneidung gibt es auf jeden Fall. Das ist diese historische Relevanz des Themas. Und natürlich sind wir mit denen auch in ganz engem Austausch und in Kontakt. Da waren wir auch, im letzten Jahr haben wir auch das Dokumentationszentrum Oberkuhberg besucht und konnten uns da auch austauschen über didaktische und pädagogische Ansätze, die wir fahren. Was uns natürlich ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir kein klassischer Gedenkort sind. Also das heißt, unser Standort, unser Gebäude, wo wir sind, hat jetzt nicht explizit etwas mit der Vergangenheit der Sinti und Roma zu tun, wie es zum Beispiel bei dem Dokumentationszentrum der Fall ist. Gleichzeitig ist unser Gebäude doch sehr relevant, weil wir in einem sogenannten von den Nationalsozialisten arisierten Gebäude sind, das unter Denkmalschutz steht. Also ist es auch doch wieder historisch sehr relevant. Was uns ein bisschen auch unterscheidet, ist, wir haben sozusagen, wir mit unserer Einrichtung haben wir verschiedene Aufgaben gebündelt oder verschiedene Elemente, könnte man sagen. Das eine ist, dass wir die Dokumentation und Aufarbeitung des NS-Völkermords bearbeiten und damit auch das Erinnern und Gedenken des Völkermords an Sinti und Roma aufrechterhalten möchten und auch in Bezug auf die Gegenwart, da die Auseinandersetzung auch fördern möchten. Und das andere ist natürlich, wir haben diesen den Ort der Begegnung bei uns im Verband. Das heißt, wir haben nochmal diesen, ich würde fast sagen, diesen menschlichen Faktor mit drin, der natürlich gerade für junge Menschen, die sich vielleicht nicht bewusst sind, was die Vergangenheit der Minderheit bedeutet, nochmal einen ganz anderen Stellenwert vielleicht auch einräumt.
Kommen wir nochmal zu weiteren Lernangeboten und kommen wir damit zu Ihrer Kollegin, zu der Frau Rüsing. Sie sind ebenfalls an dem Lernort Rhomnokea tätig und haben aber noch weitere Lernangebote dabei. Können Sie darüber bitte mal was sagen, Frau Rüsing?
Genau, wir haben natürlich neben Workshops, die wir für Schulklassen anbieten und einem inzwischen entwickelten Online-Modul, das man ja heutzutage in Corona-Zeiten fast braucht, weil es einfach schwierig ist, darf uns keiner besuchen, also versuchen wir uns anzupassen. Wir haben ein Online-Modul, das sich mit dem Thema Völkermord beschäftigt und auch darüber hinaus ein bisschen noch in Gegenwart guckt, wo Schüler sich in anderthalb Stunden dem Thema annähern können. Haben wir für die Zeit, die hoffentlich bald kommt, in der wieder Schulklassen und Jugendgruppen und auch andere Gruppen bei uns sein können, ein theaterpädagogisches Angebot geplant, weil wir denken, dass es eine gute Ergänzung ist zu den Workshops, die wir sonst geben. Theater ist ja was ganz anderes, wenn man sich an ein Thema annähern will. Normalerweise versucht man ja natürlich auch viel Wissen zu vermitteln und zu sensibilisieren über Diskussionen, Auseinandersetzungen. Und wenn wir Theater machen mit Schulklassen, dann geht es erstmal darum, dass man zusammen in einer Gruppe eine Geschichte erzählt. Natürlich wird die Geschichte, die wir erzählen, wenn wir uns mit der Minderheit der Sinti und Roma beschäftigen, thematisch da andocken. Aber es geht zunächst einmal darum, dass man gemeinsam sich etwas erarbeitet, dass jeder seine eigenen Erfahrungen mit reingeben kann, seine eigenen Ideen. Und dann etwas entsteht und in diesem Entstehungsprozess man sich sozusagen Dinge erarbeitet und die man sonst vielleicht in einem Workshop mit einer Präsentation oder sowas sehen würde. Deswegen glauben wir, dass Theater eine gute Möglichkeit ist, wo die Schüler und Schülerinnen aktiv werden können und sich dann auch wirklich aus einem Thema holen können, was sie selber interessiert und das auf eine Art und Weise individuell verarbeiten können als Gruppe und da etwas Neues entsteht und ihre ganz ureigene Auseinandersetzung mit dem Thema wird.
Können das auch die Schüler in Ulm machen? Also, weil sie sitzen ja in Mannheim, ist es aber kein Problem generell.
Da würde ich gerne an unsere Projektleiterin wieder zurückgeben. Erstmal ist es so konzipiert, dass wir sagen, die Schüler sollen zu uns nach Mannheim kommen, weil wir da auch die entsprechenden Räumlichkeiten haben. Und wir natürlich auch möchten, dass an diesem besonderen Ort sie uns begegnen und wir all die Dinge, die in unserem Haus vorhanden sind, wie zum Beispiel eine Ausstellung und so, alles mit einarbeiten können und darauf zurückgreifen können, während wir das machen. Prinzipiell, Jessica, kann man sicher auch reisen, oder?
Ja, wir sind da ja nicht abgeneigt und die Frau Rüsing hat es ja auch angesprochen. Wir haben auch schon ein kleines Online-Modul, Also von daher kann man das sozusagen auch als eine Art Schnupperkurs mal bei uns buchen, auch gerne jetzt schon unter Corona-Bedingungen. Das ist ja dann auch möglich.
Sehr gut, das klingt schon mal gut. Dann sagen Sie vielleicht doch nochmal zum Schluss, wo man Sie generell erreicht, wie man generell an den Landesverband herantreten kann. Macht man das wahrscheinlich am besten via Homepage, wie man das heutzutage macht. Wir werden sie auch nochmal in unserem Blog verwenden, aber sagen Sie nochmal bitte, wie man am besten an den Landesverband geraten kann.
Also klar, am besten über unsere Website. Da gibt es verschiedene Kontaktmöglichkeiten über Telefon, E-Mail. Aber wir sind tatsächlich auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen erreichbar. Wir haben einen YouTube-Channel, wir haben Facebook-Seite für den Verband allgemein, aber auch für den außerschulischen Lernort. Und ganz aktuell, quasi brandneu, haben wir sogar auf Instagram ein Profil zum außerschulischen Lernort.
Sehr schön. Dann können das auch erstmal die Schüler hier bei uns in Ulm verwenden, wenn wir nicht den weiten Weg bis nach Mannheim machen können.
Ja, da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten in Ulm. Ich wohne ja in Ulm und wir führen schon seit vielen Jahren in Ulm an der Schule das Projekt Gestatten. Das sind wir, Sinti und Roma stellen sich vor, durch. Zuletzt jetzt im Scholl-Gymnasium wäre es dieses Jahr gewesen. Da warten wir nun auf den neuen Termin, der möglich ist durch die Maßnahmen, wenn der Lockdown in der Schule dann zu Ende ist. Also da die Vermittlung dezentraler Projekte im Land geht dann an mich weiter mit der Handynummer 0175 77 12526, und ich vermittle dann Personen und Orte und Termine. Wir kommen dann als Team, jemand von Sinti ist immer dabei und von Roma-Seite.
Sehr gut. Handynummer und Webseite gibt es dann nochmal bei uns im Blog. Für diejenigen, der das jetzt on-air nicht alles mitbekommen hat, kein Problem. Auf der Homepage von Radio Free FM, bei dem Podcast, den wir jetzt hören, der internationalen Stadt, wird das, diese Informationen dann abrufbar sein. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei meinen Gästen vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma, dem Herrn Hoffmann-Richter, der Frau Bächle, der Frau Kempfelja und der Frau Rüsing. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben und dass Sie die Arbeit vom Verband Sinti und Roma vorgestellt haben. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank unsererseits.
Ja, danke schön.
Free FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.